Herzlich willkommen zu unserem Canix Podcast All About Zughundesport. Ich bin Annick Busel, ich bin Zughundetrainerin, Hundetrainerin und Unternehmerin und habe mich vor über 12 Jahren auf den Zughundesport spezialisiert. Wir sind heute bei Folge 8 angekommen. Und mein heutiges Thema, das freut mich sehr, weil es ein sehr, sehr schönes Thema ist und mich eigentlich auch schon immer begleitet im Zughundesport, ist das Thema Hundephysio. Wir reden aber auch über Ernährung und dazu habe ich mir eine Spezialistin auf dem Gebiet eingeladen, und zwar Jenny von Hundherum Gesund. Liebe Jenny, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Stell dich doch gerne mal vor für unsere Zuhörer.
Ja, hi nochmal. Danke dir für die Einladung. Freue mich sehr heute auf diese spannenden Themen natürlich. Genau, ich bin die Jenny Kleene. Ich habe meine Praxis für ganzheitliche Hundetherapie im Landkreis Erding. Feiere jetzt tatsächlich nächstes Jahr dann 10-Jähriges. Schon, so schnell geht's. Genau, und ich bin Tierheilpraktikerin, Ernährungsberaterin, Hundephysiotherapeutin und Osteopathin und befinde mich jetzt aktuell noch in der Ausbildung zur Hundefitnesstherapeutin, um da auch nochmal spezialisierter reinzugehen. Ja, und mir ist das natürlich so eine Herzensangelegenheit, dass wir natürlich auch bei unseren Zukunden da wirklich auf die Gesundheit achten. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir da heute mal drüber reden.
Ja, das wird sicher ein super Podcast, weil es natürlich ein ganz spannendes Thema ist, wo ja auch immer viel drüber, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, diskutiert wird, aber halt natürlich viel geredet wird. Und da wollen wir heute auch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was ist eigentlich gut, was ist sinnvoll, und ja, da freue ich mich auch total drauf. Es ist ja wirklich schön, dass du das auch schon 10 Jahre machst und dich da so echt weiterentwickelt hast. Da gibt es ja auch ganz viele Themen, wo man sich auch ständig weiterentwickeln kann, oder, in dem Bereich?
Auf jeden Fall, also es hört nie auf. Das ist wirklich, wenn man natürlich dafür das Thema einfach brennt, und das ist bei mir definitiv so, dann will man einfach immer mehr noch dazulernen, und es gibt einfach auch wahnsinnig viel zu lernen, und es hört ja auch nicht auf. Ja, also wir entwickeln uns alle weiter, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man in so einem Bereich einfach arbeitet, dass man da auch immer offen ist, sich selber auch immer wieder hinterfragt, wie man arbeitet, sich viel mit anderen austauscht und natürlich eben auch neuen Input von wirklich guten, erfahrenen Leuten holt und auch mal schaut, was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft, was machen die Erfahrungen, und ja, da gibt es immer was Neues dazu zu lernen, und das macht auch total viel Spaß.
Jetzt ist es ja so, den Zughund, da kann man jetzt auch einfach mal die Überschrift Sporthund drüber setzen, weil es ja jetzt mal egal ist, jetzt gerade auf die Ausbildungen bezogen. Deine Leidenschaft ist aber trotzdem, glaube ich, selber auch der Zughundesport mit deinen eigenen Hunden. Ja. Da bist du ja selber auch sehr erfahren drin, gell?
Auf jeden Fall. Also ich musste vorher auch mal überlegen, aber ich glaube, es sind jetzt dann auch bald schon 9 Jahre, wo ich dem Zughundesport verfallen bin. Also so klassischerweise mit meinen 2 kleinen Mischlingshunden angefangen und dann halt total Feuer gefangen. Und dann kamen halt die 2 Hounds noch dazu, ja, mit denen ich tatsächlich ja eigentlich alles an Zughundesportarten außer Canicross mache, weil ja, das für mich persönlich nicht so das Richtige ist körperlich, weil ich eben weiß, was dazu gehört, genau. Aber sonst haben wir es in allen anderen Sparten tatsächlich Spaß und habe ja bei dir sogar auch vor ein paar Jahren die Ausbildung gemacht, weil ich mich da auch für mich tatsächlich nochmal weiterbilden wollte und da auch das Hintergrundwissen haben wollte, meine Hunde auszubilden. Und wie gesagt, da ich eben sehr gerne natürlich auch Sporthunde betreue und vor allem jetzt natürlich auch viele Zughunde in der Praxis habe, um dann natürlich auch den trainerischen Aspekt einfach als Hintergrund zu haben.
Jetzt hat sich ja auch, du hast vor Jahren, wie du gerade schon gesagt hast, bei uns ja mal die Ausbildung zum Zughundetrainer gemacht. Jetzt hat sich ja bei uns auch alleine schon so viel entwickelt, weiterentwickelt in der Ausbildung. Wie ist es in den, also merkst du, dass da auch mehr, sich das weiterentwickelt, auch in den Ausbildungen, dass wir da auch neue Erkenntnisse haben, wie Sporthunde betreut werden sollten, was eigentlich alles da dazugehört. Also gibt es da eine große Weiterentwicklung jetzt so in den letzten 10 Jahren?
Ja, finde ich auf jeden Fall. Also das einerseits, was ich super finde, das Bewusstsein für, habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, Stress im Hundesport, ja, da wirklich ganz viel auch auf den mentalen Aspekt einfach zu achten, was natürlich ich als ganzheitliche Therapeutin wirklich tagtäglich einfach in der Praxis als Thema habe. Und das, finde ich, ist was, was früher einfach, ja, so eigentlich gar nicht existent war und dass da wirklich schon deutlich eine Entwicklung da ist und dass das wirklich den Leuten auch bewusster ist zu sagen, hey, da gehört schon ein bisschen mehr dazu als einfach Geschirr dran, Leine dran und los geht's. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und natürlich auch, dass das Thema Physio einfach deutlich wichtiger wird. Ja, also, dass da das Bewusstsein da ist, dass das wirklich anstrengend ist, ja, eine sehr belastende Sportart auch sein kann, dass wir da viel von den Hunden fordern und dass es deswegen auch unsere Verantwortung ist, da wirklich auch auf die Gesundheit unserer Hunde zu schauen. Und das finde ich natürlich ganz, ganz wichtig und einfach eine schöne, schöne Entwicklung.
Total, also ich denke, dass da auch noch ganz viel Potenzial da ist und auch, ich weiß auch, dass ein bisschen im Hintergrund ja auch jetzt auch Studien beginnen oder dass da auch etwas passiert, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, weil ich auch denke, dass wir eigentlich noch wenig Erfahrung haben, was die Hunde da vorne eigentlich gerade im Zukunftssport, weil sie auch eine Last ziehen. Anders wie jetzt beim Agi, wo sie ja trotzdem immer noch frei arbeiten. Haben wir im Zukunftssport wirklich wenig Erfahrung, was Hunde da eigentlich so leisten können. Vor allem unsere, sage ich jetzt auch mal, jetzt hast du auch Spezialisten, ich auch, aber auch gerade viele Familienhunde, die ja den Sport machen. Und wir das da oft, glaube ich, unterschätzen, was der Hund da vorne eigentlich für eine Höchstleistung für uns bringt. Und wie laissez-faire wir sozusagen da auch mit dem Thema jetzt Warm-up, Cool-down umgehen. Wie ist so, was ist so dein, wo du sagst, das gehört einfach zum Warm-up dazu? Kann man es zeitlich definieren oder würdest du es zeitlich definieren? Würdest du es eher inhaltlich definieren? Was bleiben wir wirklich jetzt erstmal beim Warm-up? Weil es kann man ja wirklich trennen, auch so komplett aufteilen im Warm-up, Cool-down. Ja. Es sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge und dann gehört ja sogar noch ein bisschen mehr dazu. Was wäre jetzt beim Warm-up so deins, wo du sagst, bleiben wir beim Zukunftssport? Das wäre ein richtig gutes Warm-up.
Ja. Also ich finde natürlich das Wichtigste überhaupt mal, dass wir ein Warm-up machen. Ja, auch das ist nicht selbstverständlich. Also wie gesagt,
ich gehe doch mal kurz bieseln mit meinem Hund, das reicht doch schon.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist natürlich noch sehr viel Potenzial nach oben. Und wenn man sich da wirklich mal so umschaut, ja, da haben wir wirklich noch eben viel Luft nach oben. Und es ist ins Bewusstsein schon mehr gerückt. Ja, wie gesagt, vor allem, wenn wir uns die Entwicklung der letzten 10 Jahre anschauen, aber eben noch nicht bei jedem leider angekommen. Und ich sage mal, das ist auf jeden Fall der erste Schritt, dass man sich definitiv mal dazu entscheidet, hey, ich mache ein Warm-up, weil das ist wichtig für meinen Hund, dass dieses Bewusstsein erstmal da ist. Und dann ist tatsächlich so, dass es, man kann es wirklich sehr individuell gestalten. Das Wichtigste grundsätzlich ist erstmal, wie gesagt, wenn wir sagen, wir machen ein Warm-up, dass wir wirklich uns die Zeit nehmen, in der freien, möglichst freien Bewegung erstmal lockeres, allgemeines Aufwärmen zu machen. Ja, das ist tatsächlich sogar der größte Bestandteil. Es ist nicht so, dass ein Warm-up immer hochkomplex sein muss. Ja, es ist wichtig, dass wir es tun und mit ein bisschen Sinn und Verstand dahinter, dass man seinen Hund einfach kennt. Und der größte Teil einfach jetzt auch zeitlich gesehen ist aber tatsächlich dieses allgemeine Aufwärmen. Heißt, kann ich natürlich, wenn ich so gerade beim Zukunftssport jetzt eben, wenn wir da bleiben, dass ich sage, ich bin Läufer oder ich habe halt meinen Scooter oder Bike dabei, dass ich mir den Hund halt wirklich erstmal im Freilauf tatsächlich schnappe. Also wenn es möglich ist, ja, ansonsten halt an der Leine neben dem Gefährt oder mir als Läufer und dass wir uns wirklich, da kann man sich auch dann allgemein schon gemeinsam ein bisschen aufwärmen, ja, dass man wirklich so das ganze Herz-Kreislauf-System in Schwung kommt, dass der Körper allgemein aufgewärmt wird, alle Gelenke, Sehnen, Bänder und so weiter wirklich erwärmt und dadurch ja auch besser vorbereitet werden auf die anstehende Belastung. Ja, das ist erstmal das Wichtigste und das nimmt auch den zeitlich größten Anteil mit ein. Ja, aber da reden wir auch davon.
Wie lange würdest du mal
Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, dass wir sagen, Viertelstunde zum Beispiel, 10 Minuten, Viertelstunde, dann ist man schon mal gut dabei. Ja.
Ist es egal, ob ich jetzt auf 2 Kilometer gehe oder auf 4, 5 Kilometer dann auf Zug? Also wäre das jetzt für dich egal dann, wenn du sagst, so eine Viertelstunde jetzt erstmal wirklich im lockeren Jogging-Tempo, der Hund ist entspannt neben mir und... Ja. Und wichtig ist dabei, oder ich werde da ein bisschen reinkrätschen manchmal, ja, weil da natürlich ein bisschen Fragen kommen und ich mir da auch vorstelle, dass unsere Zuhörer genau da so ein bisschen auch ein bisschen das genauer dann, weil er ja schon immer so ein bisschen eine große Bandbreite sein kann, ja, von wegen, ja. Du meinst ja jetzt genau, dass der Hund wirklich entspannt neben dir läuft und nicht im Freilauf jetzt vorprescht, zurückprescht.
Genau.
Sondern, dass der schon locker trabt neben einem und das am Fahrrad oder am Scooter oder jetzt beim Laufen.
Ja, genau, das sind wir halt jetzt wieder bei dem Punkt. Also das, was wir jetzt, wenn wir allgemein über Warm-up-Cooldown besprechen, ja, ich habe da ja zum Beispiel auch ein Seminar schon des Öfteren angeboten. Das heißt, da brauchen wir tatsächlich einen ganzen Tag. Also das Thema kann man natürlich sehr detailliert ausführen, weil es wirklich so ist, wie du es jetzt angesprochen hast, ist natürlich auch immer eine individuelle Geschichte. Und die meisten denken ja tatsächlich beim Warm-up so an das Körperliche, ja, was wichtig ist. Aber das andere ist natürlich genauso der mentale Aspekt, der total wichtig ist. Und da muss ich auch immer unterscheiden, was für ein Typ Hund habe ich. Ja, also wie ich es jetzt gesagt habe, ist das überhaupt möglich mit meinem Hund? Ja, oder habe ich einen Hund, der da schon voll hochschießt, ja, weil wir auf einem ganz andere Themen noch haben? Ja, da wäre das natürlich nicht förderlich, wenn du sagst, du hast den Hund, der da völlig gestresst ist. Erstens, weil das noch nicht so wirklich klappt, dass er einfach in so einem Gerät zum Beispiel entspannt mal locker neben dir herläuft. Oder dass auch die Dauer tatsächlich für ihn too much ist, ja, also.
Aber da muss ich ja gleich wieder reinkretschen, weil das ist ja natürlich dann ein Thema, wenn er im Freilauf, also jetzt im Freilauf meine ich jetzt nicht, also ich meine jetzt einfach, dass der am Scooter oder Bike schon so hoch fährt, wenn er noch gar nicht vorgespannt ist, dass er schon so einen Stress kriegt, sage ich natürlich ganz klar, ui, da sind natürlich andere Themen erstmal auch da. Also wir gehen jetzt schon mal davon aus oder wir wünschen uns ja auch, dass der Hund da eben, wie du sagst, diese mentale Stärke ja auch erlernt, dass er da dann einfach mental noch schon an ist, aber halt nicht überdreht. Und das wäre ja auch das schöne Ziel, wo es ja auch hin soll, weil sonst wird es ja auch ungesund, eben auch mental ungesund.
Genau, und das Warm-up soll ja eigentlich dazu da sein, nicht, dass der Hund danach völlig fertig ist, egal ob vom Kopf her oder vom Körper. Ja, deswegen sehr abhängig vom Trainingsstand und Charakter des Hundes und so weiter, der gesamten Konstitution, sondern dass wir ihn wirklich punktgenau auf die Belastung, die dann im Anschluss kommt, vorbereiten. Ja, und dass er sowohl körperlich einfach schon erwärmt ist, ja, damit wir einfach eine Verletzungsprophylaxe haben und der aber auch vom Kopf her tatsächlich bei einem ist, ja, dass er so fokussiert ist auf seine Arbeit, dass er dann wirklich halt aufs Go dann entsprechend dann wirklich seine gesamte Leistungsfähigkeit wirklich entfalten kann. Dafür soll es ja sein und so muss es tatsächlich ausgerichtet sein. Deswegen ist es auch so schwierig, pauschal zu sagen, erzähl mir mal das perfekte Warm-up-Programm, ja, weil es wirklich sehr, sehr individuell ist. Es gibt wirklich Hunde, wo ich sage, da muss ich wirklich noch mehr schauen. Wir sind tatsächlich mehr im mentalen Bereich, ja, wo ich dann gucken muss, wie kann ich den Hund da wirklich vorbereiten, dass er eben nicht sich so hoch pusht, ja. Oder hat mein Hund zum Beispiel wirklich so ein bisschen so seine Themen einfach, muss jetzt eben noch nichts Schlimmes sein, irgendwas Pathologisches im Bewegungsapparat, aber niemand ist perfekt, ja. Und ich sage, hier hat mein Hund eine Schwäche, dass ich sage, da lege ich halt dann einen besonderen Schwerpunkt drauf im Warm-up, weil ich halt weiß, dass wir das dann später brauchen und damit wir da eben Problemen entgegenwirken, ja. Also deswegen, ich jetzt, wenn ich da natürlich einfach sehr genau drauf schaue, mir ist es immer am liebsten, wenn man wirklich den Hund als Individuum betrachtet, ja, und guckt, was haben wir denn da, und darauf dann persönlich ganz genau tatsächlich das Programm dann zuschneiden. Ja, das wäre so die perfekte Welt, ja, wie ich sie mir wünsche.
Naja, es gibt ja auch manche Hunde, die muss man auch ein bisschen aufwecken. Also genau.
Das sieht bei so einem Hund natürlich ganz anders aus eben als bei einem Hund, den ich eher runterfahren muss, ja, damit er eben nicht zu sehr hoch fährt. Das ist tatsächlich genau das, was ich meine. Ich muss mir wirklich immer überlegen, was für ein Typ Hund habe ich, sowohl körperlich als auch eben vom Charakter her, ja, und seinem Arbeitswillen. Deswegen ist es pauschal tatsächlich schwierig zu sagen, Aber wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich dieses allgemeine Aufwärmen und das kann man ja wirklich vom Hund abhängig machen, wo man sagt, ja, gehe ich wirklich joggen locker, dann bin ich ja auch als Läufer schon mal ein bisschen, habe schon mal einen ersten Teil von meinem Warm-up auch mit abgehakt, oder klappt es wirklich mit dem Gefährt, ja, oder sage ich, ich gehe halt einfach Gassi, ja, also auch das ist ja völlig legitim. Der Hund sollte ja einfach seine Chance haben, sich wirklich mal ordentlich lösen zu können und so weiter. Und das sollte ihm auch möglich sein vorm Training. Ja, also dass wir, wie du eben sagst, auf einem Stand sind, wo der Hund das, obwohl er weiß, aufgrund der Rituale, die schon vorweggehen, dass die Zugarbeit ansteht, ja, und dass der Hund trotzdem davor eben noch weiß, hey, jetzt bin ich noch nicht dran und ich kann noch einen entspannten Gassigang vorne dranhängen. Ja, aber was er halt nicht wollen, haben wollen und brauchen, ist, dass der Hund schon daheim oder im Auto durchdreht und man sagt, ja, kann ich eigentlich gar nicht richtig aufwärmen, weil der Hund ist nicht
anders. Der ist schon warm.
Genau.
Der hat sich schon warm gebellt und schon warm gestresst.
Genau, das ist ja so der Klassiker.
Den mache ich gleich vorspannen.
Ja, nee, das ist dann eher eine Ausrede, genau, oder ein Nichtwissen, wie auch immer. Das ist natürlich nicht der Zustand, den wir haben wollen. Genau.
Aber jetzt würdest du mal sagen, Entschuldige, sag.
Nee, also wie gesagt, das ist so die erste Phase von einem Warm-up, das ist wirklich nur dieses Allgemeine, was ja völlig unkompliziert ist, ja, eben passend zum Hund, Mensch, Team, dass man sagt, wir haben dieses allgemeine Aufwärmen und dann tatsächlich kann man wirklich noch ein spezifischeres Aufwärmen eben in Bezug auf seinen Hund und die Sportart, in dem Sinne, in dem Fall wirklich den Zukundesport, eben noch spezifische Übungen mit dranhängen, aber da sind wir halt wirklich zeitlich, wenn es mal maximal 5 Minuten sind, ja, und dann habe ich halt wirklich schon einen guten Effekt, wenn ich sage, ich habe meine 2, 3 Übungen, die wirklich gut funktionieren und die Sinn für diesen Sport machen. Also das heißt, wenn halt jemand zu mir kommt und eben sagt, ich möchte so ein Programm haben für seinen Hund, dann schauen wir eben erstmal den Hund tatsächlich an, wo hat der seine Stärken und Schwächen. Dann, was für eine Sportart wird eben ausgeführt und eben in welchem Rahmen. Ja, also Zukunftssport haben wir ein sehr großes Feld. Das heißt, welche Variante, welcher Leistungsstand, welche Strecken und so weiter. Und daraufhin dann tatsächlich so ein paar Übungen noch raussuchen, wo wir sagen, die funktionieren auch draußen. Das finde ich halt auch immer ganz wichtig, weil es soll ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass ich hier den ganzen Fitnessgerät im Wald auslade und sage, oh, jetzt fangen wir mal an mit unserem Warm-up-Programm, sondern dass es wirklich ohne Hilfsmittel auch auskommt. Und das ist auf jeden Fall durchführbar. Ja, also das ist machbar. Und da
was wären da so 3 Übungen?
Also optimal finde ich natürlich, genau, dass man sich überlegt, wo sind eben die größeren Belastungen tatsächlich im Zughundesport oder was braucht der Hund da vor allem und auch welche Bewegungsebenen haben wir. Also sinnvoll ist es immer, wenn wir sagen, wir haben wirklich so ein dreidimensionales Warm-up, sage ich mal, wirklich alle Bewegungsebenen drin sind. Heißt, weil beim Zughundesport geht es natürlich vorrangig geradeaus. Ja, wir haben natürlich aber auch, wir wollen gerne Seitneigen mit dabei haben. Und mal ein seitliches Gehen tatsächlich, das wären zum Beispiel so Beispiele, dass der Hund sowas wie ein Seitengehen kennt. Wir können die Pfoten vorbereiten, ja, ich weiß nicht, wer das kennt, so, wer so im Hundefitnessbereich kommt, der kennt dieses Pfotenpull tatsächlich, dass der Hund so ein abgewandeltes Pfote geben quasi da noch ein bisschen zieht, weil natürlich gerade auf vorne und auf den Pfoten gerade im Zukunftssport viel Belastung drauf ist, ja, dass wir sowas mit reinnehmen. Oder der klassische Achter durch die Beine, wenn er ordentlich ausgeführt ist, ja, auch da liegt wieder so die, kommt es wieder aufs Detail an, ja, weil was ich damit eben nicht meine, ist dieses schnell durch die Beine fädeln mit möglichst viel Tempo, tatsächlich nicht. Da liegt es eher in der Langsamkeit und passend eben zur Hundegröße. Aber dass man da die Wirbelsäule schon ein bisschen in der Seitneige eben um die Beine zum Beispiel oder auch um Gegenstände, wenn ich große Hunde habe, ja, die kann ich auch mal um Bäume schicken oder was ich halt da gerade so in der Umgebung finde. Oder dann natürlich auch so Klassiker wie Positionswechsel, ja, Sitzsteh, Platzsteh und so weiter, um auch mit die Hinterhand zu aktivieren. Das sind alles Dinge, da brauche ich jetzt nicht großartig irgendwas on top mitnehmen, ja, sondern das kann ich, wenn ich das daheim auf trainiert habe, tatsächlich dann wunderbar auch draußen vom Training abrufen. Ja, und da ist wirklich eher, macht es einfach die saubere Ausführung und so ein paar ausgewählte Übungen. Das heißt eben nicht, dass man da jetzt 20 Sachen machen muss, ja, damit der Hund irgendwie vorbereitet ist. Darum geht's ja gar nicht. Ja, und dann sind wir ja wirklich in einem Zeitrahmen, das sollte ja für jeden machbar sein. Ja, dass wir sagen, wir haben wirklich mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit von wirklich der Hund steigt aus dem Auto aus, bis wir starten. Das sollte bei so einer Sportart tatsächlich schon möglich sein.
Naja, vor allem macht es halt mental auch ganz viel. Ja. Und das ist ja das ganz große Thema, was dann immer auch unterschätzt wird. Es ist körperlich ganz wichtig, dass wir auch, Ziel ist es ja immer, die Hunde lange gesund in einem Sport zu führen. Und da ist es ja völlig egal, welcher. Bei uns ist es jetzt eben der Zukunftssport. Und da ist es ganz wichtig, dass man das ja auch für die mentale Stärke, gerade wenn man Hunde hat, die hochfahren. Und ich fand es gerade sehr schön, wie du eben gesagt hast, es kommt halt vor allem auf die Qualität der Ausführung an und viele neigen ja dann sehr zu diesem schnell und dass das aber eben nicht gut ist. Und ich finde ja auch gerade, das weiß ich nicht, ob du bestätigst, aber deine Aussage dazu wird auf alle Fälle aussagekräftiger sein wie meine, weil du es natürlich mehr in deiner Praxis hast, dass viele Hunde ja auch mittlerweile so ein schlechtes Körpergefühl haben oder auch zum Beispiel die Hinterhand ganz schwer ansteuern können und eigentlich manchmal gefühlt die gar nicht richtig wahrnehmen und das im Zukunftssport natürlich manchmal schon ein Thema ist, weil sie dann unglaublich viel über vorne arbeiten. Also das sieht man ja ganz viel, dass Hunde, ob die mehr vorne arbeiten oder ob sie von hinten auch schieben können.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, also wahrscheinlich mit eins der Hauptthemen, ja, das wirklich, das sind wir dann auch ja nicht nur im Bereich vom Warm-up, sondern tatsächlich auch eben diesen ausgleichenden Übungen neben der eigentlichen Sportart, die eben ganz, ganz wichtig sind, ja. Und das ist was, wo tatsächlich, finde ich, noch das Bewusstsein bei vielen fehlt, weil wie du eben ansprichst, also die Hunde, wenn die auf die Welt kommen, entwicklungsbedingt tatsächlich wissen die meisten nicht wirklich, dass sie Hinterbeine haben. Das muss man ihnen tatsächlich einfach erstmal beibringen und zeigen. Und Fakt ist halt, dass wir wirklich die Hunde, wenn wir sie so gezielt vorbereiten und einfach für ein besseres Körpergefühl tatsächlich sorgen, natürlich viel, viel länger hoffentlich auch dann die Sportart zum Beispiel jetzt ausüben können, ja, und einfach allgemein gesünder sind, ja, weil wir haben da natürlich auch eine gewisse Verletzungsprophylaxe und das ist ja das, wo es gerade auch im Sportbereich viel drum geht. Und ich sehe halt gerade bei den Sporthunden, also das jetzt eben nicht nur bei den Zughunden, sondern auch sämtlichen anderen, dass die meisten Hunde, weil es sind natürlich dann, gerade wenn man sich Spezialisten holt, immer sehr, sehr aktive, arbeitswillige Hunde und was die alle können, ist schnell. Mhm. Aber wenn du sagst, führe mal eine Übung langsam und bewusst aus, dann hört es halt auf. Ja. Mhm. Und das heißt, da fehlt natürlich einerseits dieses Körperbewusstsein, plus natürlich sprechen wir in solchen langsamen, gezielten Bewegungen ja auch ganz andere Muskulatur tatsächlich an, die einfach in der freien Bewegung oder in so einer schnellen Sportart tatsächlich einfach fehlt. Ja, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das auch gezielt schult.
Genau, ganz, also ich finde ja so, jetzt mal völlig unabhängig vom Sport, muss ich sagen, wenn hier jetzt mal welche zuhören, die mit so Hundesport vielleicht noch gar nichts am Hut haben, ich finde das ja für den Alltag und fürs Älterwerden sowieso ganz wichtig, so wie bei uns Menschen auch, ja, dass wir einfach unseren Körper so ein bisschen auch kennen, spüren und auch wissen, wie er funktioniert und das bei den Hunden natürlich auch ganz wichtig ist und vor allem, wenn wir dann eben Sport ausführen, ist es so, dass da vor allem auch ein Bewusstsein bei den Hundetrainern, also ich finde ja schon, dass sich das, also ich kenne unglaublich viele Hundeschulen, Hundetrainer, die mit Hundephysiotherapeuten zusammenarbeiten, da auch ein gutes Netzwerk haben, aber findest du da, oh, da muss noch mehr passieren? Dass da auch, weil der Hundetrainer oder der Zughundetrainer, sage ich da natürlich auch, muss natürlich auch geschult werden, darin das zu sehen, ja, und dann, damit er da dem Kunden auch helfen kann und ihn auch diesbezüglich beraten kann und dann natürlich auch zu einem Hundephysio schickt. Also ich sage ja auch immer ganz klar, man soll seine Kompetenzen kennen und seine Grenzen und dass er für den Kunden auch sehr, sehr wertvoll ist, der zu uns kommt, dass er da ein gutes Netzwerk hat, wo er dann auch aufgefangen wird und da auch dann der Hundebesitzer sozusagen geschult wird, dass er die Dinge auch ein bisschen sieht, wahrnimmt und wir sie da auch begleiten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist was ich wirklich sehe. Das finde ich eine richtig tolle Entwicklung. Also ich kriege wahnsinnig viele Hunde tatsächlich von Trainern geschickt, habe da mittlerweile auch über die Jahre wirklich ein tolles Netzwerk aufgebaut, wo man wirklich toll zusammenarbeiten kann und das ist fällt mir wirklich positiv auf, dass ich sehr, sehr viele Hunde wirklich von Trainern geschickt werden, die einfach halt sagen, hey, muss ja eben gar nichts Spezifisches sein, aber der ist entweder wirklich verhaltensauffällig, ja, in gewissen Themen, oder er zeigt halt irgendwas vom Gangbild oder sonst in den Übungen, auf dem Hundeplatz jetzt auch zum Beispiel, wo er sagt, das irgendwie sieht es anders aus, ja, wie gesagt, muss ja gar nicht sich da genau auskennen, aber einfach nur dieses Bewusstsein zu haben, hey, irgendwie fällt es so ein bisschen aus der Reihe, sollte sich mal wirklich lohnen, sich das anzuschauen und dann wirklich auch den Besitzern empfehlen, zu einem Hundephysiotherapeuten zu gehen. Und das finde ich wirklich eine tolle Entwicklung. Also das merke ich sehr. Ich habe mich auch schon mit mehreren unterhalten, die verschiedene Trainerausbildungen gemacht haben. Und was mich eben interessiert, da auch mal nachzufragen, wie läuft es denn da? Und mir haben wirklich jetzt schon einige erzählt, dass das wirklich Thema bei ihnen war. Oder dass die sogar so weit auch gegangen sind, dass es nicht nur die Physiotherapie war, sondern auch die Osteopathie, was ich natürlich super finde, dass da sogar darauf hingewiesen wurde, hey, schau auch mal den Kopf eines Hundes an. Ja, auch da können Auffälligkeiten zu sehen sein. Das fand ich wirklich mega, dass es auch schon sowas gibt. Ja, und die mir dann erzählt hatten, ja, die hatten auch eine Osteopathin wirklich dann im Kurs drin. Das ist eine schöne Entwicklung, die ich echt positiv finde, wo meiner Meinung nach eben noch viel, viel Luft nach oben ist, ist gerade eben so in diesem einerseits eben dem Sporthundebereich, beziehungsweise einfach das Bewusstsein dafür, dass Physiotherapie eben nicht nur das passiv auf der Therapieliege liegen ist für den Hund, ja, sondern dass tatsächlich auch die aktive Bewegungstherapie, / Hundefitness, super, super wichtig ist. Da ist die Humanphysio viel, viel weiter. Ja, da läuft es größtenteils über die aktive Therapie. Jeder, der schon mal auf Reha war oder nach einer OP oder so wirklich, der weiß das. Ja, da muss man wirklich sehr, sehr viel selber tun. Und so ist es für die Hunde tatsächlich aber auch. Ja. Also der eine Teil ist wirklich wichtig, ja, dass wir natürlich da manuell rangehen, aber es ist eben auch wichtig, eben die Schwächen auch des Hundes zu kennen im Körperbau oder weil wir eben auch gewisse Sportarten ausführen und dadurch an gewissen Stellen eine höhere Belastung haben, dass wir da halt gezielt gegentrainieren. Und das ist was ja noch sehr wenig vertreten ist, zumindest auch bei uns jetzt in Deutschland und so weiter. Da habe ich von manchen Sportlern, also gerade im Agility-Bereich zum Beispiel, da scheint es schon mehr Trend zu werden, vor allem in anderen Ländern. Also da tut sich langsam was, aber das steckt bei uns tatsächlich noch total in den Kinderschuhen. Und da können wir noch sehr, sehr viel machen.
Ja, absolut. Also gerade im Zukunftssport, also da ist also definitiv viel Luft nach oben. Aber ich finde, man sieht auch eine sehr, sehr positive Tendenz. Und ich denke auch, dass das an Geschwindigkeit auch ganz schön aufnehmen wird jetzt die nächsten Jahre und da auch viel passieren wird. Und das auch wichtig und ja, total, total schön ist. Und ja, jetzt haben wir viel, jetzt sind wir schon sozusagen vom Warm-up schon zu dem außenrum gelandet. Jetzt ist natürlich, ist auch ganz wichtig, das Cooldown. Das Cooldown ist ja, das wird ja, finde ich, noch stiefmütterlicher behandelt wie das Warm-up. Mhm. Obwohl es, also ja, mindestens genauso wichtig ist.
Ja.
Für den Hund. Erzähl, was ist wichtig beim Cooldown? Auf was sollte man achten? Warum ist es wichtig? Also warum ist ein Cooldown überhaupt wichtig?
Also ich finde vor allem, ist es auch natürlich, du sagst auch im Zukunftssport wahnsinnig wichtig, weil wir der Line ja auch tatsächlich einfach die Tatsache haben, dass wir das halt nun vorwiegend in den kalten Jahreszeiten ausüben. Weil das ist ja auch was, wo wir jetzt auch beim Warm-up schon eigentlich ein bisschen angerissen haben. Es ist ja nicht nur von dem Hund an sich abhängig und der Sportart, sondern tatsächlich auch von äußeren Einflüssen. Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Cooldown. Und wenn ich natürlich jetzt wie in dem Bereich eine Sportart habe, wo die Hunde sehr, sehr stark erhitzen, und das dann aber noch in einer kalten Jahreszeit mache, gerne auch bei Minusgraden, dann haben wir dann natürlich wahnsinnige Differenzen, wo das Warm-up dann noch wichtiger wird, ja, damit wir wirklich den Körper die Chance geben, von dieser hohen Belastung und Erhitzung wirklich auch runterzufahren und natürlich auch genau da auch wieder vom Kopf her runterzufahren. Ja, also was eben gar nicht geht, ist Hund ausspannen und ab ins Auto. Also das ist wirklich, wirklich ein No-Go und könnte ja unter Umständen tatsächlich auch einfach mal gefährlich werden. Ja, je nachdem, wo man den Hund dann auch hinpackt, weil gerade jetzt im Zug ohne Sport ist ja schon mal der erste Faktor, dass der Hund eben runterkühlen muss, ja, und da die Chance bekommt und das natürlich auch möglichst sanft. Ja, also macht jetzt auch keinen Sinn zu sagen, ich schmeiße ihn einmal kurz ins kalte Becken und dann ist gut. Wäre auch eine blöde Idee, ne? falls da jemand mal drauf kommen sollte, nee, auch nicht so gut. Sondern dass wirklich der Kopf und der Körper vom Hund Zeit bekommt, von dieser starken Belastung wirklich wieder runterzufahren und in diesen Normalzustand tatsächlich zu kommen. Das heißt, es ist natürlich das Wichtigste, dass der Hund erstmal versorgt wird. Ja, gerade natürlich in unserem Bereich einfach mit genügend Flüssigkeit. Ja, ganz, ganz wichtig. Die Belohnung danach mit viel Wasser. Und dass er dann wirklich die Chance hat, sich erstmal auszulaufen. Ja, also auch da ist dann, je nachdem, wie es einem lieber ist, ob man das wirklich noch mit einem Gefährt macht, ja, oder selber auch auslaufen oder ob man halt wirklich dann einfach ruhig spazieren geht. Ja, und das ist halt dann ganz, ganz wichtig, dass man da die Dauer, das kann man jetzt tatsächlich ganz schlecht sagen, wie lang das ist, weil es kommt tatsächlich ja sehr stark auf die Belastung an, die Belastungsdauer, ja, also wie intensiv war das Training, weil je intensiver das Training war, umso länger braucht auch das Cooldown. Ja, also ich brauche einfach einen Hund, wo ich sagen kann, okay, ich merke jetzt, dass der wirklich runtergefahren ist, eben in allen Bereichen und dann erst kann ich ihn dann wirklich ja, ins Auto packen oder nach Hause oder wie auch immer. Und auch da ist natürlich wichtig, dass man guckt, wenn ich einen sehr verfrorenen Hund natürlich habe und ich stecke den auch danach wieder ins Auto, ja, das war da auch Thema Mantel und so weiter dran denken, nach dem Abkühlen natürlich, aber auch das gehört noch dazu, ja, dass der Hund dann nicht nach so einem harten Training dann ins eiskalte Auto gepackt wird und dann vielleicht wirklich muskuläre Probleme danach dann auch noch hat, ist mir einfach unangenehm und ja einfach total vermeidbar. Ja, und dann finde ich, gehört das immer dazu oder ist halt schön, wenn man dann wirklich seinen Hund eben kennt, dass man sagt, hat der vielleicht irgendwo so seine Problemchen, das kriegt man eben auch mit, wenn man sagt, man ist wirklich auch regelmäßig bei einem Therapeuten, das finde ich auch immer ganz wichtig oder schön einfach, wenn die Besitzer da auch wirklich sehr interessiert sind und immer sagen, hey, was konntest du feststellen, was machst du da und so weiter, dass man auch selber seinen eigenen Hund besser kennenlernt und dass man gemeinsam auch drüber spricht, gibt es eben noch weitere Maßnahmen, gerade jetzt eben nach so einer nach dem Sport, ja, wo man sagen kann, ich kann dem Hund durch andere Sachen noch helfen, ja, dass ich sage, ich mache noch ein paar leichte Dehnmobilisationsübungen danach, ich arbeite über ein Ausstreichen und so weiter und so fort, ja, also auch da gibt es ein paar Möglichkeiten, die man sich dann halt auch vom Therapeuten individuell für seinen Hund einfach zeigen lassen kann, um da auch einfach die Regenerationszeit optimal zu unterstützen und zu verkürzen, ja, auch in dem Sinne.
Im Endeffekt ist es dann eigentlich super, wenn man eben vor Ort sich einen guten Hundephysio sucht, der sich auch mit den mit Sporthunden auskennt und von dem dann eigentlich etwas zusammenstellen lässt. Kann man jetzt aber, finde ich ja auch, also ich will ja auch immer die Besitzer ein bisschen in die Eigenverantwortung holen, dass sie natürlich auch selber immer besser werden mit ihrem Hund, da ja auch ein bisschen schulen, weil es ist ja schon so, dass ich natürlich bei so einem Cooldown auch ein bisschen reflektieren kann, wie war mein Training? War das eigentlich zu viel für meinen Hund oder nicht? Weil man darf oder es ist doch auch mal eine schöne Möglichkeit zu stoppen, wenn man mit dem Training aufhört, wie lange braucht mein Hund eigentlich, bis er wieder runtergefahren ist? Weil, wie du sagst, natürlich ist es auch individuell und kommt sehr auf die Intensität drauf an, wie stark das Training war und was ich trainiert habe. Aber wenn ich jetzt eben mal so eine schöne Strecke, sage ich mal 3 Kilometer gegen die Bremse gearbeitet habe, vielleicht auch noch mal ein bisschen mit Steigungen und dann mein Hund nach 20 Minuten immer noch sehr stark hechelt, darf ich mir natürlich auch mal überlegen, ob das Training vielleicht zu viel für meinen Hund war. Also man kann ja da eben auch ganz viel reflektieren für sich selber oder dann eben natürlich in Verbindung mit einem in Begleitung mit einem guten Hundephysiotherapeuten.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich auch, das passt ganz gut zu dem Thema, tatsächlich schon öfter vorgekommen, auch, dass ich von Patientenbesitzern wirklich Videos geschickt bekommen habe, so mit dem Ding, oh Gott, was ist mit meinem Hund? Ja, so wo man wirklich Hunde nach dem Training sieht, die ordentlich Probleme haben. wo ich sage, ja, da ist ordentlich was schiefgelaufen. Ja, und das passt dann genau dazu, was du eben sagst. Und das ist mir auch immer wichtig. Deswegen finde ich das eben super, wenn die Besitzer da auch wirklich sehr interessiert sind und immer auch gerne immer, man kann nicht genug nachfragen, ja, weil ich würde immer antworten und da in den Austausch gehen, weil ich eben auch finde, dass im Endeffekt die Endverantwortung ja beim Besitzer liegt, ja.
Man ist ja nicht immer dabei und das kann man auch nicht sein. Und genau. Ich finde es ja auch schön, es selber zu können, ohne immer gleich der Physiotherapeut selber zu sein. Also
genau.
Ich finde ja, ein bisschen Wissen, Grundwissen ist ja immer total wichtig, dass man das auch hat. Und man kann ja ganz viele Videos auch aufnehmen und beobachten und schicken.
Genau, aber dass man dafür einfach sensibler wird, ja, und dann auch immer, wie du sagst, gerne eben ein Tagebuch, also ein Trainingstagebuch oder irgendwie, dass man sich, reicht auch eine Notiz auf dem Handy, ist ja völlig egal, aber dass man schon für sich selbst, wenn man das nur zum Spaß macht, halt wirklich mal ein bisschen selber auch kontrolliert, sich die Entwicklung anschaut und eben überlegt, hey, passt das so oder kann und sollte man dann irgendwo noch was schrauben am Training, ja, damit für meinen Hund halt gesünder auch ist und besser.
Ja, ich muss ja sagen, diese Aussage nur zum Spaß sehe ich ja immer sehr kritisch, weil nur zum Spaß kann oft gefährlicher sein, wie jemand, der sich sehr damit beschäftigt, auseinandersetzt und gezielt auf Wettkämpfe trainiert und da den Hund auch ganz anders und sein Training im Fokus hat, weil der will eine Leistungssteigerung und deswegen schaut er sich das Training auch ganz anders an, weil wenn er da ständig drüber gehen würde, dann hätte er da auch ein Problem. Und da ist oft das zum Spaß, ich beschäftige mich nicht damit, sondern fahre einfach und geht schon irgendwie. Ja, genau. Ich sag, es macht allen Spaß, hoffe ich zumindest. Oder ist immer meine Grundintention, auch wenn ich auf gezielt auf Rennen hin trainiert habe, war für mich das immer sehr, sehr viel Spaß, weil es eine gute Zeit war mit meinen Hunden. Ja. Aber man muss da natürlich immer ein bisschen aufpassen mit dieser Aussage.
Nee, total. Sehe ich genauso. Das finde ich eigentlich fast immer die schlimmste Aussage von allen. Ja, tatsächlich, weil es so ist.
Sie kommt dann immer ganz schnell.
Alle zwei Wochen. Ja, aber genauso alle zwei Wochen spanne ich den Hund mal an. Also ist es ja nicht
wichtig. Aber dann 10 Kilometer.
Genau. Und das ist halt wirklich das Schlimmste. Also dann lässt man es einfach besser gleich. weil dann macht man mehr kaputt als, andersrum. Aber das ist tatsächlich noch in vielen Köpfen, wenn man denkt, ja, ich fahre ja keine Rennen und ich mache das ja eben nur mal, alle 100 Jahre mal, dann kann das ja nicht schaden, so ungefähr. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.
Ja, absolut. Ja. Da kommen wir gleich zu einem Thema. Wir hatten jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das fällt mir da natürlich ein, weil du gesagt hast, oder wir jetzt eben auch das Thema hatten mit so ein bisschen reflektieren und auch den,
jetzt warst du
ja, kurz. In Begleitung fragen dann sozusagen, was wichtig ist, ist natürlich auch ein bisschen das Zuggeschirr. Da haben wir auch oft das Thema und das haben wir oft, deswegen erwähne ich es jetzt auch gerade mit dem, ich mache es ja nur zum Spaß, brauche ich denn dann da so ein richtiges Zuggeschirr? Und aber auch, passt das Zuggeschirr? Und wenn ich dann eben mal ein bisschen ein Zuggeschirr habe und zur Physio gehe regelmäßig, kann man eben auch sehen, dass ja bestimmte Verspannungen entstehen können, wenn das Geschirr nicht richtig passt.
Ja.
Und deswegen ist es da natürlich auch wichtig, einen Profi sozusagen dann auch mal dahingegen drauf gucken zu lassen. Ich meine, wir passen an und wir sind da auch sehr erfahren und gut drinnen natürlich auch, unsere Trainer. Aber es kann ja trotzdem immer etwas entstehen, weil das sehen wir auch nicht. Das Geschirr sitzt erstmal so weit gut und da ist es ja auch immer wieder gut, eben, hast du ja sicher auch oft das Thema, oder, bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also die Frage an sich kommt natürlich oft. Ich meine, und das ist schon mal das Erste, ja, man muss einfach dann halt vor Ort probieren. Ich meine, da fängt es halt schon mal an. Und selbst wenn man dann ein hoffentlich passendes Geschirr gefunden hat, da muss man es halt auch einfach testen, ja, und das ist genau der Punkt, die du gerade angesprochen hast, das kann halt im Stand noch gut aussehen oder vielleicht auch beim ersten Fahren, aber im Endeffekt zeigt sich ja dann auch erst auf Dauer, ob das wirklich das perfekte Geschirr für diesen Hund ist. Ja, also im Glücksfall hat man ja für einen Hund auch ein bisschen Auswahl, ja, wenn man nicht den...
Manchmal ein bisschen viel Auswahl, also auch eine Farbauswahl.
Genau.
Dass man dann Glück für alle Händler übrigens, das war jetzt gar nicht kritisch, das ist super, weil... Die Händler würden aussterben, wenn jeder sich nur ein Geschirr kauft.
Nee, das macht ja auch oft Sinn, ja, dass man dann eben auch mal schaut, hey, wenn wir tatsächlich eine Auswahl haben, aufgrund eben was wir dann auch in der Therapie sehen, wie der Zustand ist, dass man halt auch zwischendrin mal wechselt, ja, oder für verschiedene, Varianten des Zukunftssports, je nachdem, was man eben macht, eben da verschiedene Modelle auch hat, ja, und ich meine, viele von uns machen ja dann auch mehrere und das macht dann auch mal Sinn, da verschiedene Modelle zu haben und dann wirklich aber auch auszuprobieren, ja, aber wie gesagt, erst auf lange Sicht und so weiter. Sieht man dann, was passt wirklich. Ich meine, im Training verändert sich der Hund ja auch immer nochmal. Ja, das ist halt das Blöde beim Zuggeschirr. Ist halt leider nicht so, ich kaufe es einmal und dann passt es Jahre. Sondern muss halt immer wieder auch.
Das ist doch auch nicht schlimm, oder?
Ja?
Also wir geben so viel Geld aus für Dinge. Da sage ich, so ein Geschirr.
Ja, ist eigentlich ein Witz, ja, aber es ist, genau, aber es macht natürlich, ist ein gewisser Aufwand, ja, aber das lohnt sich halt natürlich und ist ganz, ganz wichtig, weil das ist nun mal das, worüber es läuft beim Zughundesport und ohne passendes Zuggeschirr geht halt nichts, ja.
Das ist wie wenn der Turnschuh.
Genau.
Ja. Es gibt keine Maßanfertigung, ja, aber und genauso ist es ja mit dem Geschirr, weißt du, in Schuhe schlupfst du auch erstmal rein. Wir hatten es alle schon, die viel in die Berge gehen. Man probiert einen Wanderschuh im Laden aus, super, und dann geht man einen Tag und dann kommen die Bläschen und manchmal geht ein Schuh dann wirklich gar nicht mehr. Und im Endeffekt ist es halt so beim mit dem Geschirr ja nicht anders. Es ist jetzt selten, dass wirklich ein Geschirr jetzt gar nicht geht, aber manche lösen schon mehr Blockaden aus, die Schulter ist weniger frei bei der Arbeit, die Hüfte wird blockiert.
Ja.
Es ist zu groß vielleicht auch, drückt in die Weichteile rein. Das ist ja auch mal ein ganz großes Thema, was sehr unterschätzt wird, weil ja gerne viele Zuggeschirre einfach zu groß sind und bei der Arbeit dann einfach sehr belastend in die Weichteile reindrücken. Und freut sich jeder Hundephysio.
Ja. Genau, und die Hunde, wie gesagt, die Hunde sind alle unterschiedlich, sie arbeiten unterschiedlich. Wie gesagt, ja, dann habe ich vielleicht auch unterschiedliche Sportarten im Zughundebereich, die ich ausübe. Und all das hat natürlich Einfluss. Und da geht einfach nichts übers Testen. Und deswegen sage ich auch immer gerne so viele Videos wie nur irgendwie möglich auch machen. Also die Action-Cam lohnt sich.
Und danach und auch angucken lassen.
Genau, und dass man dann eine Hilfsperson hat, die einen filmt. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, was ja auch ganz, da kriege ich auch mal Emotions, das merke ich gleich, weil es natürlich auch so ist, dass der Hund, der geht ja einfach über seine Schmerzen drüber, wenn er in der Zugarbeit ist, weil er ja auch, da haben wir das Thema schon öfters angesprochen, mit Stress und auch Trieb, auch wenn man das Wort nicht mehr so gerne heute nimmt, muss ja immer alles wieder dann anders benannt werden. Für mich bringt es einfach sehr auf den Punkt und das Schmerzempfinden sinkt da ja auch. Das heißt, es ganz wichtig ist zu wissen, dass der Hund nicht unbedingt etwas zeigen muss, weil er geht da einfach drüber. Und das ist ganz wichtig, dass man da, ich sage immer, keine Wissenschaft draus machen, aber bewusst hingucken.
Ja, auf jeden Fall. Weil es liegt halt in den Feinheiten, ja. Und wenn man selbst noch nicht, auch das kann sich ja entwickeln, ja, wenn man sich damit beschäftigt einfach. Deswegen so viele Videos anschauen, wie nur irgendwie möglich. Am besten eben auch, das lohnt sich tatsächlich wirklich, dass man auch andere Videos, ich meine, Social Media haben wir ja wirklich genügend Auswahl.
Da sieht man viele.
Andere Videos anschauen, um da auch das eigene Auge zu schulen, ja. Auf jeden
Absolut.
Fall. Absolut. Einen besseren Blick für zu bekommen und wie gesagt im Zweifel immer einfach dem Therapeuten des Vertrauens schicken, dass man da wirklich mal auch die Feinheiten sehen kann, ja, und die sieht man definitiv und das ist eben nicht so, das musste ich mir früher auch anhören, ja, der Hund läuft schief, ja, das ist halt so, nee, das hat einen Grund und wenn man dran arbeitet, dann kriegt man das auch in den Griff.
Hat es immer, finde ich ein schönes Thema, hat es immer einen Grund, wenn Jenny, dass wenn ein Hund schiefläuft, dass er ein Thema hat? Weil ich beobachte viel in der Zugarbeit, gerade so Hunde, die vorne ein bisschen tiefer sind wie hinten und vorne auch mehr schaufeln, sage ich, also mehr arbeiten und das Gewicht hinten eigentlich auch so ein Ticken zu schwer ist für sie, dass die dann auch gerne anfangen, ein bisschen schief, um mehr Kraft, also die hängen sich dann auch teilweise so ein bisschen mehr rein. Was auch nicht gesund ist auf Dauer, aber es muss nicht immer einen physiologischen Grund haben, oder? Wobei am Ende ist das ja auch wieder ein physiologischer Grund. Was sagst du dazu? Also ich beobachte das halt, ich beobachte unglaublich viel und das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Ich sehe das nämlich zum Beispiel sehr gerne bei Border Collies, die ja auch gerne vorne ein bisschen weiter runtergehen, auch vom Gebäude manchmal vorne wirklich einen Ticken, es muss ja gar nicht viel sein, kleiner sind wie hinten. Was sagst du dazu?
Also ich würde mal sagen, es hat immer irgendeinen Grund. Und das ist halt die Frage, liegt der Grund jetzt beim Hund, ja, weil er wirklich vom Bewegungsapparat ein Thema hat? Ist es das Equipment? Ja, ist da irgendwas, was das auslöst? Oder liegt es einfach an der Mensch-Hund-Kombi und der ausgeführten Sportart auch zum Beispiel? Also es gibt ja auch welche, die wirklich, wenn eben, du sagst, hinten zu schwer ist oder es einfach zu langsam ist, auch, ja, gerade beim Hiken zum Beispiel oder so, dass die Hunde dann anfangen, schief zu werden, weil sie dann versuchen, sich über eine Seite dann noch mehr hochzudrücken, noch mehr Kraft zu entwickeln.
Also über ihre stärkere Seite, die sie dann haben, das muss man auch einfach sagen. Ja.
Genau. Also da muss man halt immer gucken. Ja, das sind halt schon da schon viele Einflussfaktoren einfach da. Und unabhängig davon hat es halt für mich immer eine Konsequenz. Ja, also selbst wenn ich sage, an sich ist da jetzt alles in Ordnung, passiert ja irgendwas auf Dauer. Ja, also wenn ich sage, wir trainieren
die wirklich Belastung ist halt höher. Das muss man sich bewusst sein.
Ja. Gerade wenn der eben sagt, er läuft immer auf der einen Seite schief. Ja, also das finde ich halt auch immer so ein Kriterium. Ja, wie gesagt, es gibt eben Hunde, gerade mit den Sachen, die ich gerade angesprochen habe, gerade wenn es um dieses, ist es mir, ich möchte mehr schneller vorwärts kommen, ja, weil Frauchen zu langsam ist oder wir gehen wirklich Bergwandern und ich möchte da schneller rauf, wie auch immer, dass sie dann halt versuchen, eben über eine Seite das zu machen, dass die aber in der Lage sind, das auch zu wechseln. Ja, und das ist ja schon wieder ein Unterschied, als wenn der Hund das immer nur über die eine Seite macht. Ja, weil das macht natürlich dann was. Dann muss ich ja auch sagen, wie oft macht er das, wenn ich zum Beispiel sage, er macht das eben nur, wenn wir zum Beispiel nur hiken gehen oder vielleicht ein bisschen Canicross oder so machen. Genau, alles, was ein bisschen langsamer ist am Bike oder Scooter zum Beispiel, macht das aber nicht. Ja, dann hätte ich für mich ja auch schon wieder einen Punkt, wo ich wüsste, okay, daran könnte es liegen. Ja, und müsste mir dann halt überlegen, wie gehe ich damit dann in Training und Therapie um. Ich finde es halt da immer wichtig, eben genau diese Dinge alle abzuklären und eben das Bewusstsein zu haben, wenn mein Hund halt schief läuft, dann passiert dementsprechend was auf lange Sicht.
Naja, das Problem an der Geschichte ist natürlich, oder die Tatsache, dass wenn der lange schief läuft, dass er dann vorne ein Problem zukünftig bekommen wird. Denn die Belastung vorne erhöht sich um ein Vielfaches.
Ja.
Wenn er mit hinten nicht mitschiebt. Und das vergessen die Leute. Und dann wundern sie sich, wenn er eine Bizepssehnenreizung hat, wenn er Probleme in der Schulter bekommt. Und da sind Verspannungen noch das kleinere Problem. Ja. Und das ist schon sehr, sehr spannend, dieses Thema. Und wir haben jetzt echt, also wir haben jetzt richtig schön über Warm-up, Cool-down und eigentlich außenrum, wie viel eigentlich dazugehört. Also jetzt nur mal angeschnitten. Da könntest du ja wahrscheinlich noch Stunden weiterreden und in die Tiefe gehen. Jetzt haben wir aber noch ein spannendes Thema, was ja auch nicht so klein ist. Das liebe Thema Ernährung. Mhm. Wie oft werde ich gefragt, ob der Hund anders gefüttert werden muss, wenn er ein bisschen Sport macht, wenn ich jetzt gerade mal mit dem Zukunftssport anfange. Ich denke, da kann man auch natürlich ein bisschen differenzieren, was mache ich wieder, in welcher Intensität mache ich sie. Jetzt ist es ja auch ein Spezialgebiet von dir, womit du dich sehr beschäftigst. Du bist ja Ernährungsberaterin für Hunde.
Ja.
Was sagst du?
Genau. Ja, genau. Ich muss so lachen, weil wie du sagst, sehr großes Thema. Und
lass uns polarisieren.
Genau, das ist gerne für Hitze.
Das tut man sowieso automatisch. Also egal, was du sagst, du wirst polarisieren. Also du kannst jetzt eigentlich sagen, was du willst. Weil, aber das macht auch nichts. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da einfach, du beschäftigst dich viel damit, du hast viel Erfahrung, du machst Ernährungspläne auch für Sporthunde. Und was ist dein Statement dazu?
Ja, also wer mich kennt oder deswegen, ich bin nun mal da, einfach der Unterschied, ich bin halt ganzheitliche Therapeutin, das heißt, ich komme einfach aus dem Bereich Naturheilkunde und so weiter und ich denke halt immer, oder das ist eben so mein Ding, ja, wenn ich mich frage, was macht Sinn, was ist gesund, dann richte ich mich, soweit es geht, an die Natur. Das ist eigentlich mein Grundsatz in allem, ja, weil die Menschheit ja schon oft dazu neigt, immer alles neu erfinden zu müssen. Und viele Dinge. Ja, genau. Und viele Dinge werden dadurch irgendwie verschlimmbessert. Das finde ich auch nicht so ein gutes Wort, das dazu passt. Die Intention war gut, aber das, was dann irgendwie rauskommt, ist vielleicht nicht so toll. Und wenn man vielleicht einfach so bei den Basics geblieben wäre oder back to the roots, dann hätte man vielleicht ein schöneres Ergebnis gehabt. Also das ist das, was bei mir auch im Thema Ernährung eben ausmacht und auch im Sporthundebereich. Für mich ist das Allerwichtigste eine passende Grundernährung. Weil, wenn ich sage, das stimmt auch für diesen Hund, dann habe ich die beste Basis geschaffen, erstens für die grundlegende Gesundheit, ja, und dann auch für die sportliche Leistungsfähigkeit. Und ich sage, in dem Bereich, wo wir uns ja bewegen, ja, also die meisten von uns sind halt nun mal irgendwie Monosportler und eher auf kürzeren Distanzen und so weiter unterwegs, sind wir einfach in einem Bereich, wo es nicht, meiner Meinung nach, nicht nötig ist, dass wir da jetzt eben 1000 Zusatzpülverchen mit beim Wässern mit dazu oder ins Futter auch zur Grundernährung mit dazu klatschen. Ja, das ist ja schon so ein Trend, den man sieht, ja, dass gerade über Instagram und Co. Da viel auch über Influencer und so weiter läuft, wo einfach wahnsinnig viele so Nahrungsergänzungsmittel beworben werden. Und meiner Meinung nach und Erfahrung tatsächlich könnte man sich so gut wie alle oder den Großteil tatsächlich sparen.
Und einfach da kann man sich viele Geschirr dafür kaufen, ja, wenn man sich
genau. Weil ist echt viel Geld.
Oder Hundephysiotherapeuten leisten.
Genau, da hast du einen guten Punkt. Nein, da habe ich einfach wahnsinnig viel Geld gemacht. Und ich finde dadurch, ich merke es auch bei meinen Kunden, durch dieses, ja, in den sozialen Medien, dass das so gepusht wird, werden viele auch total verunsicher und fragen mich dann immer, oh Gott, muss ich das noch und das noch dazu nehmen? Mhm. Ich versuche sie dann zu beruhigen, ja, weil, wie gesagt, also das Wichtigste ist erstmal zu gucken, was macht die Grundernährung, was landet da sonst im Napf? Und wenn das stimmt, ja, und der Hund gut versorgt ist, dann ist das Wichtigste tatsächlich, dass wir so ein bisschen das mit dem Thema Western und so weiter uns lieber anschauen, das sinnvoll gestalten. Auch da bin ich aber einfach pragmatisch. Ich mache es einfach mittlerweile selber, dass ich wirklich sage, ich mache meine selbstgemachte Knochenbrühe, die ich dann einfach nutze, weil das ist eine wahre Nährstoffbombe. Ja, kostet quasi nichts. Ich muss es nur selber machen. Wobei mittlerweile könnte man auch das kaufen, wenn es jemand nicht
selber macht. Für teuer Geld allerdings.
Ja, für alles ein Markt. Genau. Nein, aber da sind so viele tolle Sachen mit drinnen. Die Hunde finden es mega toll, es ist super gesund, ich weiß, was dann drinnen ist und das nutze ich dann, ja, um meine Hunde adäquat vorzubereiten, ja, auf das Training. Genau, also das ist tatsächlich meine Meinung dazu. Ich habe natürlich über die Jahre wahnsinnig viel ausprobiert, mich mit allen möglichen unterhalten, ich selber auch für mich ja so ein bisschen getestet, auch bei anderen immer nachgefragt, was habt ihr so gemacht und das Ergebnis. Ich persönlich bei meinen Hunden konnte da keinerlei Unterschied feststellen, wirklich. Ja, aber wie gesagt, sie werden halt auch so gesund ernährt. Ja, also das macht halt.
Du barfst ja, wenn ich das, oder?
Genau, also ich barfe meine Hunde tatsächlich aber richtig, so wie es gehört. Auch das ist ja, also wenn jemand immer sagt, er barft, dann frage ich erstmal nach, wie machst du das denn? Weil gefühlt 80% der Fälle ist es einfach rohes Ernähren, aber jetzt nicht wirklich barfen, so wie es ursprünglich gedacht war, mit allem, was dazugehört. Weil auch da zum Beispiel, egal ob es um Rohfütterung geht oder Fertigfutter tatsächlich mit der häufigste Fehler zum Beispiel einfach ein zu mageres Futter ist, ja, und da sind wir halt gerade bei unseren Leistungshunden tatsächlich einfach dabei, die brauchen einfach ordentlich Fett und das ist das, was es auch ausmacht. Ich meine, da kannst du auch jeden wirklichen Mascher und so weiter fragen, wie die das damals auch gemacht haben oder immer noch machen. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Und da ist.
Da muss man schon aufpassen, dass man nicht in die Unterversorgung kommt. Also jetzt gerade, ja, bei unseren,
genau,
Spezialisten. Also da, genau, muss man schon ein bisschen drauf achten.
Das sehe ich halt wirklich, das ist eigentlich der Top 1 der Fehler, die ich so sehe, dass das einfach nicht berücksichtigt wird und auch die Leute tatsächlich nicht wissen. Und dann tatsächlich auch oft das Problem ist, ja, ich fütter da jetzt irgendwie tonnenweise Futter in meinen Hound jetzt auch zum Beispiel rein und da wächst nichts dran, ja. Genau, dann ist es halt oft, liegt es daran, ja, und das ist tatsächlich noch nicht so da, dieses Bewusstsein. Deswegen aber ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Und das macht es dann wirklich aus. Und ja, tatsächlich, weil die Frage ja auch vorab in den Stories kam, zu dieser Folge jetzt bezüglich Fetten eben und Kohlenhydraten. Und da muss man halt auch einfach sagen, dass Hunde einfach definitiv ganz anders sind als wir. Ich glaube, deswegen entstehen vielleicht auch oft so Diskussionen oder eben ja so Missverständnisse. Man muss halt aber einfach sagen, dass wir ganz anders gestrickt sind als eben ein Hund und der dementsprechend auch andere Dinge braucht. Also de facto hat ein Hund keinen Kohlenhydratbedarf. Das ist einfach so. Also was die brauchen, sind wirklich für ihre Verdauung wirklich diese Faserstoffe, ja, diese Ballaststoffe, wie wir sie alle schön aus irgendwelchen Werbungen kennen, damit die Verdauung tatsächlich ordentlich funktioniert. Ja, aber ansonsten bräuchten die on top nichts. Ja, und es ist auch nichts, wo man jetzt Erfolg haben wird, wenn man da tonnenweise irgendwie Getreide reinmacht in die Portion, dass der Hund, gerade solche Leistungshunde, dann wirklich entsprechend zunehmen. Ja, also das ist auch einfach meine Erfahrung von all meinen betreuten Sporthunden und meinen eigenen Hunden. Die bekommen nichts on top. Ja, also die werden wirklich nur, kriegen 80-20, das heißt 80% tierische Bestandteile und 20% pflanzliche Bestandteile. Dabei wirklich nur Obst, Gemüse, Salate und so weiter. Und ansonsten kriegen die on top nichts. Ja, und auch da habe ich rumprobiert, ja, weil es mich natürlich einfach interessiert. genau, und konnte aber da keinen Unterschied feststellen, dass man jetzt irgendwie sagt, der Hund würde irgendwie leistungsfähiger, wenn ich da mit wirklich noch on top Kohlenhydraten oder so rangehe, was auch einfach keinen Sinn macht, weil eben die Hunde primär ihren Energiebedarf über Fett decken. Und das ist auch das Gesündeste, dafür sind sie tatsächlich gemacht. Ja, weil sobald sie
aber
das
gute
tatsächlich
Kohlenhydrate vertragen sie ja.
Ja, genau. Aber es ist halt immer so die Frage, vertragen sie es, ja, oder ist es halt ein Muss? Ja, also das ist ja immer eine ganz andere Betrachtungsweise. Sie brauchen
absolut, es. Aber das ist ja wie bei uns Menschen, oder?
Ja.
Also das ist ja auch da, also ich finde es total schön, dass wir uns auch unterhalten. Ich füttere Trockenfutter. Ihr seht da draußen, ja. Man kann auch, man respektiert sich und genau. Das ist auch wirklich völlig okay. Ich habe auch schon alles ausprobiert und gemacht und getan. Das ist ja, Ernährung ist wirklich ein Thema, wo die Meinungen, wie bei uns Menschen, fragt den Leute und du hast 20 Meinungen. Ich denke, da muss man eben auch sehr auf seinen Hund gucken und dann auch, kann man sich ja auch gute Hilfe holen, wenn man wirklich eben da mal reingehen will und sich begleiten lassen will, dass man sicher ist, beim BAFen ja sowieso. Also da finde ich da habe ich immer mir BAF-Pläne machen lassen, als ich früher noch gebarft habe und finde das auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde es vor allem auch wichtig, wie du sagst, wenn wir jetzt mal so 3-4 Kilometer um den Block tingeln, 2-3 Mal die Woche, ist es jetzt nicht so, dass der Hund gleich so viel groß was anderes braucht, oder?
Ja.
Ich meine, es kann schon sein, dass du sagst, im Sommer zum Beispiel, wo du weniger machst und wenn du jetzt im Winter wirklich viel trainierst, dass dann die Ernährung einfach ein bisschen angepasst wird, oder?
Also tatsächlich am meisten läuft es eher so über die Futtermenge, beziehungsweise bei mir, wenn ich natürlich einfach rohfütt, also gebarfe, dass ich da wirklich tatsächlich über das Fettgehalt steuere. Ja. Das heißt, mein
so, dass
im Winter.
Du passt sie dann eben ein bisschen an, genau.
Also genau.
Die Menge, Fettgehalt.
Genau, aber es ist tatsächlich einfach in einem sehr minimalen Bereich. Das heißt, bei mir reicht es tatsächlich aus, bei meinen Hunden das über den Fettgehalt zu steuern, sozusagen im Sommer mal ein bisschen weniger. Wobei, so viel Unterschied macht es auch nicht, weil es ist halt die Hitze. Plus, wir machen ja im Sommer auch viel. Ja, wir gehen halt viel wandern und so weiter. Auch das ist ja mal ein Unterschied, viel Freebiken und so weiter. Was macht man eben, wenn man natürlich sagt, ich liege nur voll rum über den Sommer? Dann ist es nochmal was anderes, ja, und wenn man sagt, man macht dann nur in den kühleren Zeiten, ist man aktiv, ja, also auch da ist es auch vom Hund total individuell, ja, wie die da auf diese Unterschiede reagieren, Jahreszeiten plus, was man in diesen Jahreszeiten tatsächlich macht. Bei meinen Hunden, wie gesagt, reicht es auch, dass ich es über ein Fettgehalt steuere und wir dann dementsprechend einfach natürlich dann übers Wässern arbeiten, ja, genau, das ist das, was meine Hunde dann tatsächlich on top bekommen. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie dann noch in das normale Futter irgendwas anderes Besonderes reintue. Ja, also was da dann, wenn noch drin landet, das sind dann wirklich eher individuellere Geschichten. Und ich sage, mein Hund hat irgendein Problemchen, ja, sei das jetzt vom Bewegungsapparat, vom hormonellen Kopf, egal, ja, also alles, was so andere Zusätze und so weiter anbelangt, ist dann aus meiner Sicht eher so im therapeutischen Bereich, wo ich sage, das ist ausgewählt, ja, weil es Sinn macht für meinen Hund oder der ist nun mal ein bisschen stressanfällig und dann weiß ich halt, wie rüber ich da noch arbeiten kann, ja, dass ich es positiv unterstütze. Ja, genau, aber nur so pauschal, weil ich Zukunftssport mache, da jetzt eben dann noch 5 Sachen mit reinzugeben, das ist es eben aus meiner Meinung nach nicht.
Und wenn ich wie du sagst, jetzt ein gutes Futter habe, Grundfutterversorgung habe, wo alles drinnen ist, ist die Welt in Ordnung.
Ja.
Jetzt hast du vorhin das Thema Wässern erwähnt. Mhm. Das Thema Wässern ist ja auch ein Thema, was gerne viel diskutiert wird. Und ich kann da immer nur eins dazu sagen. Wir haben es in unserem Buch drinnen stehen. Und Tanja Jette und ich haben es extra reingeschrieben, weil jeder es von uns anders macht. Ja. Und alles okay ist, weil jeder seine Erfahrung gemacht hat und ja jeder auch seinen, sag ich jetzt mal, Trainingsstil hat, also was er macht, wie er es macht. Und da hat jeder für sich einfach das gefunden, was gut ist. Und da kann man sich dann eben Tipps holen von anderen. Wir haben auch alle drei reingeschrieben, weil wir das ganz bewusst so machen wollten. Weil es gibt, und da kommen wir so ein bisschen auf deine Anfangsaussage mit dem, es gibt ja nicht das perfekte Warm-up.
Ja.
Gibt's ja auch da einfach nicht das perfekte Wässern, sondern wir versuchen mit unserer Erfahrung natürlich immer das auch weiterzugeben und gucken uns dann das individuelle Team an und reagieren natürlich dann auch drauf, wenn wir Dinge sehen, wenn wir sie begleiten. Und das ist ja das Schöne daran, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und da müssen wir einfach mal für jedes Team gucken, was ist das Beste? Was passt auch am besten in den Alltag rein? Ja, auch mit dem Füttern. Es kann einfach nicht jeder barfen. Und viele wollen es aber auch und das ist auch total schön, weil jeder soll das auch machen, was gut ist, was gut in sein Leben passt, was dann auch, man muss dann natürlich immer auch beobachten und die Hunde angucken, vertragen sie es, sind sie gesund, können sie die Leistung bringen, mal ganz unabhängig vom Sport, ist ja Leistung einfach auch den Alltag zu bewältigen und das ist ja ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Und da sind wir ja dann, bist du ja eben schon wieder beim Individuellen. Natürlich allein im Thema Wässern ist ja total abhängig auch eben von der normalen Ernährung. Ja, also es ist ein Unterschied, ob ich ein Trockenfutter fütter oder ob ich barfe. Ja, allein schon vom Flüssigkeitshaushalt des Hundes. Also deswegen, ich glaube, das kann man eigentlich auf alle Bereiche immer so übertragen. Man wünscht sich immer so die eine Lösung, ja, gerade so, oder auch als Anfänger irgendwo natürlich, wenn man es richtig machen will, man wünscht sich diese eine Lösung, aber das funktioniert halt selten, weil das, worauf es ankommt, ist wirklich immer dieses Individuelle, ja, sowohl vom Mensch als auch vom Hund, ja, und dann das Team eben miteinander, wo man da in den verschiedenen Bereichen einfach das Passende und Optimale dann findet.
Ja, und wo man sich selber dann auch wohlfühlt, denn am Ende ist alles Energie und wo ich mich auch wohlfühle, fühlen sich dann meine Hunde auch wohler.
Ja.
Und wenn ich etwas mache, was mir sehr viel Unbehagen bereitet, immer, dann spüren die Hunde das einfach auch. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig und auch gucken einfach, was mag der Hund. Und es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Und ja, wie du sagst, diese Knochenbrühe, oder? Die du da machst, das ist super. Und wenn du sie aber halt mal nicht schaffst, ja, dann gibt es halt mal was anderes rein zum Wässern. Ja. Also es ist immer so, es gibt so vieles. Und es ist wichtig, dass man vor allem ganz viel Freude hat mit seinem Hund und schaut, dass es ihm einfach gut geht. So wie es einem selber aber vor allem auch gut gehen sollte.
Oh ja, ganz wichtiges Thema, der Mensch-Hund-Spiegel.
Auf jeden Fall. Da können wir auch noch eine Podcast-Folge dazu
machen. Da können wir stundenlang drüber reden, ja, da hast du recht.
Auf alle Fälle, und da kann jeder mal gleich zu Hause bei sich anfangen. Also ich habe ja 4 ganz wunderbare Spiegel und das ist wirklich schön, wenn man da mal hinguckt. Und ja, also auch was sehr, sehr Wertvolles.
Ja.
Liebe Jenny, hast du noch was auf dem Herzen? Weil ich fand unser Gespräch jetzt total schön. Ich denke, da können unsere Zuhörer echt viel mitnehmen. Willst du noch was an die Welt da draußen loslassen, was dir so ganz wichtig ist?
Ja, ich überlege gerade und reflektiere gerade ein bisschen, aber ich denke, wir haben viele Bereiche angesprochen und freue mich natürlich über jeden, der sich das jetzt anhört und einfach mal ja über sich selbst und seinen Hund, seine Hunde nachdenkt. Und das ist mir eben wirklich das Herzensanliegen, da wirklich diese erstmal dieses Bewusstsein auch zu schaffen. Gibt es für Möglichkeiten und was ist wichtig? Und das ist wirklich mein Wunsch auch als Therapeutin, dass das wirklich gerade diese Vorsorge wirklich immer mehr in den Vordergrund kommt, weil was ich mir wünsche für mein Therapeutenleben auch, ist, dass sich wirklich da ein positiver Trend immer weiterhin einstellt. Also ich möchte nicht immer die gleich schlimmen Fälle quasi kriegen, sondern ich wünsche mir einfach, und das sieht man auch jetzt schon, ja, dass das peu à peu kommt. Also das war auch noch vor 10 Jahren anders, als ich angefangen habe. Da kamen wirklich primär die hoffnungslosen Fälle, ja, die schon
operiert
Stellen waren und dann gesagt haben, so, ja, das probieren wir jetzt auch noch. Kann ja nicht schaden, so ungefähr, und rettet jetzt am besten aber diesen Hund oder so. Sondern dass es wirklich damit dahin geht, dass man auch schon Welpen, Junghunde hier hat. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Appell. Man kann nicht früh genug starten. Ja, also der Hund muss nicht erst erwachsen sein, was diese ganzen Themen jetzt betrifft, weil auch eben Bewegung und Junghund, ja, ich meine, viele fangen ja irgendwie an und wenn sie dann richtig Blut geleckt haben in diesem tollen Sport, dann kommt ja bei vielen irgendwie zwangsläufig auch oft der nächste Hund für den Sport. Und das ist natürlich das, was ja der schönste Fall ist, ja, dass man sagt, man weiß, okay, ich möchte diesen Hund für diese tolle gemeinsame Sportart tatsächlich holen und dann auch ausbilden, dass ich dann aber wirklich auch das Bewusstsein habe, was ich von diesem Hund sowohl mental als auch körperlich verlange und ihn dementsprechend auf diese Aufgabe vorbereite. Und das kann wirklich sofort starten, wenn der Hund quasi einzieht. Ja, natürlich angepasst, ja. Aber das ist eben was das Optimale ist, dass man sich da wirklich gleich von Anfang an einen Trainer- und Therapeuten-Team auch wirklich ins Boot holt, um da wirklich gut beraten zu sein am Anfang. Und dann kann man wirklich einen tollen gemeinsamen Weg starten und dann hat man wirklich einen optimal vorbereiteten Hund. Und das, finde ich, ist auch den Hunden einfach fair gegenüber. Ja, wenn wir schon sagen, wir wollen halt gemeinsam mit dem was machen, wo wir wirklich viel verlangen, dass wir dann auch wirklich alles dafür tun, dass er das lange und gesund mit Freude machen kann.
Was ein wunderbares Schlusswort. Und da schließe ich mich total an. Und das ist ja auch das, was wir hier mit dem Podcast wollen, eben dieses Bewusstsein schaffen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich sage ja ganz groß Danke an dich, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr
und
gerne.
Da jetzt so ausführlich wir darüber geredet haben. Und ich freue mich schon, weil ich denke, da kommt schon noch der ein oder andere Podcast nach, auf alle Fälle. Vielen Dank.
Ja. Ich sage auch nochmal Danke, hat mich gefreut.
Und ja.
Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.